Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserer 282. Podcast-Folge, welche wir diesmal ausnahmsweise am Dienstag aufnehmen, dem 4. März 2025. Wir analysieren die erste Niederlage unseres HSV unter der Regie von Merlin Polzin in Paderborn und machen uns an die Voranalyse des Spiels gegen Düsseldorf am Samstagabend. Eure heutigen Hosts sind Nando,
Lasse
und Berger.
Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Geflügel so wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine Straßen. Und nicht Wasser, was ein Hafen. Und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Liebe Grüße von Lars, der muss heute leider beruflich passen, aber dafür haben wir rechtzeitig eine Live-Schalte auf die Färöerinsel bekommen und freuen uns, dass Bürger heute sich Zeit nimmt, um mitzumachen und eine kleine Auszeit nimmt von seinem Trainertrip. Ich hatte euch am 24. Spieltag auf die Reise geschickt, also eigentlich Lars und Lasse, und Lars hatte das Duell KSC gegen Köln, das musst du heute übernehmen, Bürger. Lasse, du warst beim Spiel unseres kommenden Gegners Fortuna Düsseldorf gegen Greuther Fürth. Ich sag's mal so, das waren schöne Ergebnisse aus HSV-Sicht. Ich selber bringe aber offensichtlich den Lilien kein Glück, denn ich war mal wieder in Darmstadt unterwegs. Die waren in Magdeburg zu Gast. Ich habe mir nochmal Darmstadt angeschaut und die führten zur Halbzeit 0-1. Und ich hatte wirklich Hoffnung, dass alle für den HSV spielen würden, aber am Ende gewann Magdeburg verdient mit 4-1 und sprang damit auf Platz 3. Darmstadt hatte eigentlich einen guten Matchplan gegen den Ballbesitzfußball vom FCM. Sie setzten auf Konter aus einer wirklich gut organisierten und stabilen Defensive. So fiel auch das 0-1 in der 29. Minute. Schuhen pflückte einen Freistoß der Magdeburger runter und machte das Spiel schnell. Bütius chippte den Ball dann in den Strafraum zu Hornby, der stark abschloss. Darmstadt war das gefährlichere Team. Magdeburg hatte in der ersten Halbzeit eigentlich keinen nennenswerten Abschluss und es sah hier nicht danach aus, als ob es nun in der zweiten Halbzeit anders werden sollte. Die Lilien starteten auch besser in die zweite Halbzeit und hatten gute Chancen, um die Führung auszubauen. Und standen dann einmal ungeordnet in der 56. Minute, vergaßen die Restverteidigung und kassierten durch einen Konter den Ausgleich. Burku macht es überragend, Amici muss den Ball am Ende nur noch einschieben. Und dieses Tor hatte eine Signalwirkung. Binnen 8 Minuten erhöhte Magdeburg auf 4-1, spielte nach dem Ausgleich mit hohem Tempo nach vorne. Und dann fielen halt zwischen der 73. und 81. Minute die drei Tore. Es hätte noch höher ausgehen können, denn die Lilien hatten dem Magdeburger Sturm nichts entgegenzusetzen. Magdeburg brauchte am Ende lange, um ins Spiel zu finden, war aber nach dem Ausgleich wie entfesselt. Und das zeigt auch die Qualität der Mannschaft von Christian Titz, die in dieser Rückrunde bisher sehr hartnäckig im Aufstiegsrennen dranbleibt. Und so langsam müssen wir sehr genau auf diese Mannschaft schauen, die sonst gerne in der Rückrunde komplett einbricht. Und, Bürger, Magdeburgs Sieg ist irgendwo auch Kölns Leid an diesem Wochenende.
Ja, du hattest ein Spiel mit vielen Toren, vielen Chancen. Es hätte schlimmer ausgehen können. Und ich hatte dann das Topspiel Samstagabend zu Hause, wo nicht viel top war, wenn man sich so das Spiel anguckt. Natürlich ein Top-Lacher, der Treffer für den KSC. Wer das noch nicht gesehen hat, guckt euch bitte das Tor an. Es ist der Slapstick-Treffer des Jahres, würde ich fast sagen. Und das, obwohl wir erst jetzt Anfang März sind, aber insgesamt ins Spiel. Ein Spiel, wo der Köln einen auf HSV getan hat, wenn ich das so sagen darf. Angelaufen, nicht wirklich gefährlich geworden. Und dann noch, Gegenzug dann noch, mit Slapstick das 1-0 kassiert und hatte dann auch keine Idee irgendwie, wie man dann zurück ins Spiel kommt. Im Endeffekt dann vielleicht der verdiente Sieg für KSC, die das defensiv top gemacht haben, nicht viel zugelassen haben, wenn man bedenkt, Köln kommt gerade auf 0,7 XG, also zwei Großchancen, wenn man das so rechnen möchte, wenn man großzügig sein möchte, 3, und mehr war auch für Köln nicht drin. Also es ist irgendwie diese Euphorie, diese Durchmarschmentalität, die ich irgendwie bei Köln wahrgenommen habe, die sehe ich momentan nicht. Und plötzlich befinden die sich ein bisschen in Abstand vom Aufstiegsplatz. Und das ist vielleicht nicht so gut.
Ja, meine Reise ging ja nach Düsseldorf zum Karneval und ja, es begann gut tatsächlich. Also Johannesson, der Isländer, hat jetzt kein Karneval gefeiert. Den Tag vorher, würde ich behaupten, bei dem Tor, was er da gemacht hat, richtig schön oben rechts in die Ecke geschlänzt. Also das ist, ich habe wieso so ein kleines Faible für Isländer, fußballerisch. Das ist schon echt guter Spieler und der ist echt gut in Form. Jetzt mal als Vorgriff auf die Spiele, auf die wir achten müssen, das ist einer. Das ist ein wirklich richtig guter Zweitligaspieler. Hat eigentlich auch in meinen Augen Potenzial für mehr. Und ja, richtig guter Mann. Fürth steckt aber nach diesem frühen Gegentreffer nicht auf und holt tatsächlich nach 110 Sekunden den Ausgleich raus tatsächlich. Also zwischen dem Tor von Düsseldorf und dem Ausgleich von Fürth waren 110 Sekunden und es war eine wirklich schöne, clevere Ecke, die dann Hörgotha da mit der Fußspitze ins Tor buxiert. Goldpike könnte man fast sagen. Ja, und das Tor, das Spiel ist jetzt relativ ausgeglichen, finde ich, mit visuellen Vorteilen für Fürth. Düsseldorf erzielt aber anschließend das vermeintliche 2:1, wieder nach einer Ecke, durch Haier per Kopf. Haier schubst den Gegenspieler da minimal, aber in meinen Augen ist das nicht irregulär und auch nicht übertrieben hart. Also von daher ist in meinen Augen ein reguläres 2:1. Der Schiedsrichter ist sich aber so sicher, dass er das noch nicht mal kontrollieren lässt und er gibt den Treffer nicht. Von dementsprechend steht es weiter 1:1. Van Brederode vergibt dann kurz vor der Halbzeit durch einen daddeligen Abschluss, so würde ich es jetzt mal sagen, das 2:1. Gut, der Winkel war aber auch schon echt schwierig in der Situation. Der Torwart stand in der Torwart-Ecke, es wäre die Kurzecke gewesen und es stand noch ein Gegenspieler davor. Also, wenn er den macht, sieht da echt gut aus, aber es wäre durchaus eine Möglichkeit da gewesen, dann jetzt das 2:1 zu machen, auch wenn es schwer gewesen ist. Ja, und dann spielt Fürth einen aus dieser Situation heraus, nachdem Rede van Rederode da nichts draus macht, halt einen wunderbaren Konter, wirklich sehenswert, wie sie da das Spielfeld innerhalb von 1-2 Pässen überbrücken mit langen Bällen. Ja, aber Siebert blockt im Strafraum vor Footcoy im letzten Moment mit einem ganz, ganz langen Bein. Und dementsprechend geht es dann mit 1:1 in die Halbzeit. Und ja, irgendwie musste man sagen, Düsseldorf war auch nicht wirklich zielstrebig. Und man hat auch wenig Team-Spirit gesehen tatsächlich. Es gab da also wirklich so ein paar Situationen, wo die Spieler sich nicht gegenseitig hochgezogen haben, sondern sich so gegenseitig so Vorwürfe gemacht haben und denen gesagt haben, was machst du denn da? Und also das war jetzt nicht wirklich eine Mannschaft auf dem Spielfeld zu erkennen, muss ich sagen, was das angeht. Und dementsprechend war das auch in der zweiten Halbzeit noch zu sehen. Da fehlte wirklich die absolute Zielstrebigkeit bei Düsseldorf. Ja, und darauf stellte sich Fürth dann auch ein, weil Fortuna halt wirklich selten jetzt zu Chancen kam und Fürth baute das Spiel immer ganz gemächlich mit ganz viel Präzision auf. Und da waren wirklich in meinen Augen ein paar wirklich schöne Spielzüge zu sehen. Und man sieht, dass Fürth rein spielerisch und im Spielaufbau eine wirklich gute Mannschaft ist mittlerweile. Aber ja, sie kamen dann jetzt immer öfter in den Strafraum der Düsseldorfer. Und gerade über Felix Klaus, der Ex-Fortuna ist, ging da quasi jeder Angriff. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ja, und dann wird's bizarr. Der Ball gelangt rechts an der Torauslinie Richtung Kastenmeier und der kümmert sich überhaupt gar nicht um den Ball, sondern schubst den mit dem Rücken zum Tor anstehenden Klaus um. Also der versucht da an den Ball zu kommen, Klaus steht mit dem Rücken zum Tor und der Torwart Kastenmeier kommt raus und schubst, statt irgendwie zum Ball zu gehen, schubst du einfach Klaus um. Ja, also ein Aussetzer würde ich behaupten. Dann ja, dementsprechend natürlich ein ganz, ganz klarer Elfmeter, vielleicht der klarste Elfmeter, den ich irgendwie seit sehr langer Zeit gesehen habe. Ja, den vergibt Green dann, weil er ihn wirklich schwach, halb hoch versucht ins Tor zu schießen. Also da war nicht wirklich Schmackes hinter. Und ja, wird der Ball, wie gesagt, ist nicht im Tor, aber der Elfmeter wird wiederholt, weil Kastenmeier zu früh aus dem Kasten läuft tatsächlich. Also er ist nicht mehr lang genug auf der Linie. Und wie gesagt, zu früh von der Linie und nichts von seinem Fuß, glaube ich, oder irgendwie auch keine Hacke und so berührt die Linie mehr, während Green schon schießt. Und dementsprechend muss der Elfmeter wiederholt werden. Ich habe jetzt gehört, dass Kastenmeier das schon 3 bis 4 Mal die Saison gemacht hat. Also vielleicht ist es Taktik, dass er hofft, dass es nicht gesehen wird und er sich so einen Vorteil verschaffen will. Oder, weiß ich nicht, oder er sagt, schnallt es nicht, was ihm der Torwarttrainer sagt. Eins von den beiden Sachen wird es sein. Ja, und Fürth hat jetzt Oberwasser, nachdem der Elfmeter dann in der Wiederholung reingeht. Da setzt ihn Green dann platziert unten links rein mit mehr Kraft. Ja, Fürth ist dann quasi fast noch dran und drauf, das 3:1 zu schießen, weil sie noch 2 gute Schüsse haben, die Düsseldorf damit sehr viel Mühe abblocken muss. Ja, Fortuna versucht am Ende nochmal den Ball lang vorne reinzuhauen, aber Fürth kann diesen Ball auch klären. Von dem geht das Spiel 2-1 aus. Und ich finde auch verdient für Fürth. Also das war ein verdienter Sieg für Fürth, weil Düsseldorf einfach nicht präzise und man hat irgendwie auch keinen Team Spirit gesehen, finde ich.
Spannende Beobachtung, über die wir natürlich später in der Folge nochmal sprechen werden, wenn es um die Fortuna geht und das Spiel in Hamburg. Aber jetzt geht es erstmal um die erste Niederlage unseres HSV nach 11 ungeschlagenen Spielen in Serie. Und es ist mir an der Stelle auch wichtig zu betonen, damit wir den Kontext wahren im Verlauf der Analyse. Merlin Polzin entschied sich für eine Änderung in der Startelf. Sahiti rückte für Mebude in die Startelf. Das war auch die Position, über die wir letzte Woche diskutierten, auf welcher möglicherweise eine Änderung passieren könnte. Lass aber, eigentlich haben wir dort Sahiti nicht gesehen.
Nee, ganz und gar nicht. Der war irgendwie wirklich so komplett vom Spiel abgekoppelt. Ich würde sagen, da war der schwächste Mann auf dem Platz in meinen Augen, jetzt um mal als Vorgriff auf die 90 Minuten. Obwohl man schon gesehen hat, dass der HSV, finde ich, in den ersten 15 Minuten schon den Fokus sehr auf außen gelegt hat und auch sehr viel versucht hat, Dreiecksspiel aufzuziehen. Das ist mir schon aufgefallen. Was mir sonst noch aufgefallen ist, weil ich bin ehrlich, meine Notizen hier sind sehr, sehr lapidar, also sehr wenig. Was mir extrem aufgefallen ist, dass Paderborn sehr auf Angriffspressing gesetzt hat. Immer wenn der HSV in der eigenen Abwehr Ballbesitz war, dann ist Paderborn teilweise mit den drei Leuten richtig vorne drauf und hat versucht, dem HSV im Spielaufbau aus der Innenverteidigung raus oder aus der Verteidigung raus zu stören, um irgendwie den Ball abzuluxen. Und ja, wenn man jetzt hier so ein paar Aktionen rausheben will, gibt es da in der 10. Minute einen schönen Konter vom HSV, der für mich aber irgendwie nicht konsequent zu Ende gespielt wird. Und ja, in der 11. Minute gibt es dann eine Aktion von Düsseldorf, wo Zehnter eigentlich schon das 1-0 machen kann. Der Winkel ist sehr spitz, deshalb schießt er halt von links am rechten Pfosten vorbei. Da kann es eigentlich, wie gesagt, auch schon 1-0 für Paderborn stehen, wenn es blöd läuft. Ja, und dann gibt es in den ersten 15 Minuten noch einen schönen Angriff vom HSV über links, über Dompe, der, finde ich, das richtig gut gemacht hat in der Situation. Er läuft bis hinten durch und macht das, was wir ihm einfach immer sagen, dass er eigentlich nicht macht. Erobert den Ball hinten und spielt ihn nach vorne und leitet dadurch den schnellen Konter ein. Das ist mir in der Situation sehr positiv aufgefallen, weil Dompe ja oft immer sehr kritisiert wird. Und da wird ja immer gesagt, ja, der arbeitet mich nach hinten. In der Situation hat er mit nach hinten gearbeitet und dann ging es auch echt schnell nach vorne. Leider konnten wir nichts daraus machen. Ja, und dann fällt halt auch in dieser Endphase dieser 15 Minuten leider das 1-0 für Paderborn. Ansa flankt da halt auch wirklich, ich will nicht sagen Weltklasse rein, aber dieser Außenristpass oder diese Außenristflanke, die er da reinhaut auf den zweiten Pfosten, ist auch wirklich stark gespielt, das muss man sagen. Was man aber auch sagen muss, ist, dass in der Situation natürlich die HSV-Spieler, vor allem Ranmickel Broncis, ihn da auch bei der Flanke wirklich nicht stört. Ne? Und dann sieht natürlich auch Miro Muheim, ich mache ihm da gar keinen Vorwurf, der kann da nur schlecht aussehen. Er geht irgendwie nicht, er traut sich nicht wirklich da richtig mit dem ganzen Körper reinzugehen, weil er wahrscheinlich Angst hat, dass er einen Elfmeter verursacht oder so. Und dann versucht er ihn da so halbherzig mit dem Bein zu klären, was ja nun gar nicht funktioniert. Da hätte er vielleicht ins Kopfballduell gehen müssen, aber wie gesagt, der Ball flog da so mit Wucht rein. Wenn du dann den Gegenspieler blöd erwischt, dann ist es vielleicht auch ein Elfmeter. Von daher kann ich schon verstehen, warum er da nicht volles Risiko gegangen ist tatsächlich.
Ja, das zum Tor, das habe ich hier auch nochmal als ein paar Notizen. Aber ich würde dir insgesamt zustimmen, dass die Anfangsviertelstunde eigentlich vielleicht auch das war, was wir erwartet haben. Also
ja.
Paderborn war aggressiv, hohe Intensität, Pressing und der HSV antwortete ebenfalls mit hohem Pressing bei Ballbesitz Paderborn. Und ich fand schon, dass der HSV nach den ersten 5 bis 7 Minuten gut im Spiel war. Man hatte Reis sofort sehr präsent und als Taktgeber im Zentrum. Und Paderborn verschob gut. Wir sprachen über die deutlich stabilere Defensive von Paderborn im Vergleich zu den Vorjahren unter Lukas Kwasniok. Und der HSV war in der Rückwärtsbewegung ebenfalls sehr zweikampfstark, weil Reis und Meffert da die Abwehr gut entlasteten, weil sie im Sechserraum die Zweikämpfe gewannen. Und dann hast du halt einen ganz ausgeglichenen, guten Auftakt beider Mannschaften. Aber du hast vollkommen recht, das 1-0 muss besser verteidigt werden. Da ist aber auch die Aufteilung im eigenen 16er nicht gut. Also vorher muss die Flanke verhindert werden. Sahiti lässt sich da aus meiner Sicht komplett aus dem Spiel nehmen mit einem einfachen Pass. Sieht nicht, dass zwei Leute bei Mikkel Broncis stehen und will den Schritt rausmachen. Das ist ja das Erste. Dann musst du natürlich die Flanke verhindern. Ansa hat da zu viel Platz. Aber wenn du in der totalen in der Wiederholung das Tor siehst und du drückst auf Pause. Die gesamte Viererkette, also Meffert ist für Mikkel Bronsis eingerückt, steht eigentlich auf einer Linie. Und da ist nur ein Angreifer, der sich im Rücken von Muheim reinschleicht. Der kommt dann nicht ins Duell, weil die Flanke so stark ist. Und das, was Davy Selke kann, können auch andere Angreifer in dieser Liga sich im Rücken reinschleichen. Dann steigt er hoch. Muheim kommt gar nicht erst ins Kopfballduell, legt auf Bilbir ab. Das ist in Summe schlecht verteidigt. Vielleicht muss man auch drüber nachdenken, wenn eine Flanke so am Fünfer runterkommt. Vielleicht muss auch Ferro da raus. Und das Ding mit der flachen Hand über den Stürmer rüberlegen. Er muss ihn ja nur mit den Fingerspitzen berühren. Ferro ist aber auch, was das angeht, mangelnde Größe, Spannweite der Arme, manchmal auch nicht ganz mutig. Ja, und dann sieht's doof aus. Was ich aber beeindruckend fand, war, dass der HSV nach Rückstand weiter in seiner Struktur blieb. Er suchte weiter diese Lückenlasse, was du auch angesprochen hast, mit dem Dreieckspiel. Immer über die Flügel mit der bekannten Taktik. Links Dompe in die Isolation zu bringen an der Seitenlinie, allerdings mit einem Karabetz, der immer wieder in den Halbraum reinstoß, in den Strafraum und versuchte dann da einen Verteidiger von Dompe abzuziehen. Und auf der rechten Seite haben wir das klassische Überladen, Reis, Sahiti, Mikkel, Bronsis. Das war auch nicht unerfolgreich. Der HSV hatte 3 gute Abschlüsse in dieser Phase bis zur 23. Minute, war auch griffig, weiter im hohen Pressing. Man zwang Paderborn jetzt zu Befreiungsschlägen und so kann Paderborn das Spiel gar nicht diktieren oder effektiv umschalten. Das zeigt sich in der Pressing-Intensität, denn der HSV ließ dann nach dem 0:1 gerade einmal 3 Ballkontakte von Paderborn zu, bis zum ersten Zugriff. Paderborn hingegen fiel auf 64 zugelassene Aktionen zurück, was ja fast schon passiv zu nennen ist mit der Führung im Rücken. Und Bürger, ich weiß nicht, ob mir dieser Satz jetzt von dir um die Ohren fliegt. Aber ich habe mir notiert und wie gesagt, das ist die Notiz, während ich das Spiel live gesehen habe. Das Ergebnis mag nicht stimmen nach 30 Minuten. Aber ich war mit dem Spiel des HSV zufrieden. Ich habe bis hierhin eine gute Leistung unserer Mannschaft gesehen, mit mehr Ballbesitz, mittlerweile 70%, viele Angriffe, 0,67 Angriffe pro Minute zu 0,07, die Mehrzahl der gewonnenen Zweikämpfe und alles zu unseren Gunsten und für mich untermauert das statistisch das, was ich gesehen habe. Also der Eye-Test stimmte. Bei dir auch oder bin ich jetzt übertrieben gut?
Ja, aber jetzt kommt ja meine Phase mit der letzten Viertelstunde und ich geh mit. Bis die erste halbe Stunde war okay, war auch gut. Ergebnis hat nicht gestimmt. Muss auch gestehen, so wie bei Paderborn den Angriff aufspielt, das Timing ist auch gut. Ist auch schwer zu verteidigen, wenn man die Flanke nicht unterbindet. Und dann ist nach dieser halben Stunde irgendwie irgendwas mit dem HSV passiert. Plötzlich ist unsere Konzentration im Spiel ein bisschen abhanden gekommen. Wir haben die Initiative mehr auf Paderborn-Seite rübergegeben, haben denen mehr Ballbesitz überlassen. Unsere Passquote ist gefallen, die Attacks per Minute sind gefallen, unser Pressing war nicht mehr so intensiv, ist auf 3,2 in der angesprochenen Phase von dir, Nando, auf 17 untergefallen. Heißt, wir sind deutlich passiver agiert. Und dennoch ist das die Situation, wo wir die größte Chance haben in der ersten Halbzeit, die Chance von Davy Selke, die er an einen guten Tag, an einen glücklichen Tag vielleicht reinmacht und vielleicht retten wir dann auch das 1:1 in die Pause. Aber insgesamt war die letzte Viertelstunde für mich im Spiel dann auch weniger gut, wo wir halt auch da die Initiative, was mir persönlich, und das ist jetzt fußballerisch, was man auch gerne ansehen mag, ist, dass wir die Initiative mit dem Ball haben wir leider Paderborn überlassen, mehr oder weniger, und nicht so viel selber auf uns selber geschaut. Und damit ist es in die Pause gegangen und da war mein Gefühl irgendwie, naja, gut, jetzt ist Pause, jetzt wird's besser.
Ja, das Gefühl hatte ich auch und ich fand's auch richtig, dass Merlin Polzin zur Pause nicht gewechselt hat. Weil eigentlich war das kein Spiel, wo wir irgendwie unterlegen waren, sondern wir hatten ja auch diese beste Chance noch in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Und daher ist die Ableitung, trotz eines Rückstandes nicht zu wechseln, gar nicht falsch, wenn du die richtigen Worte findest, die ein oder andere kleine Anpassung noch machst. Und tatsächlich kommt der HSV auch gut aus der Pause. Wir haben diesen ersten starken, vielversprechenden Angriff des HSV, wo Reis den Ball exzellent mit viel Tempo durchs Mittelfeld treibt und eigentlich einen perfekten Pass in den Lauf von Sahiti spielt. Und der stolpert kurz vor der Schussentscheidung. Und dann ist da eine große Möglichkeit dahin. Paderborn blieb weiter defensiv sehr gut gestaffelt, verschob sehr gut, investierte wie erwartet läuferisch viel. Also so ein bisschen das gewohnte Bild aus der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften versuchten in ihrem System zu spielen, neutralisierten sich dabei auch ein Stück weit auf einem bis dahin hohen ausgeglichenen Niveau. Aber dann wurde es etwas unachtsamer beim HSV. Und Birger, das, was du eben ansprichst, dass man so ein bisschen nachgelassen hat, das zeigte sich jetzt wieder. Denn wir haben Glück in der 54. Minute. Unsere Restverteidigung an der Mittellinie ist zentral so offen. Und das wird nur nicht bestraft, weil uns hier der Pfosten rettet. Wir hatten überhaupt keine Ordnung im Sechserraum. Und Paderborn darf unbedrängt auf unsere Abwehr zulaufen. Da fehlte mir dann schon die Spannung bei uns in der Mannschaft, und das fing jetzt an, sich so ein bisschen sukzessive durchzuziehen, sowohl defensiv wie auch eben offensiv. In den offensiven Aktionen war nicht mehr so eine Schärfe da, es schlichen sich so kleine Stockfehler ein, unsaubere Pässe, Missverständnisse, und auch wenn wir weiterhin die deutliche Mehrzahl der Zweikämpfe gewannen, so zeigt dann der Blick auf den Rest der Statistiken zu Beginn der zweiten Halbzeit, in dieser ersten Viertelstunde, dass sich beide Mannschaften in den wichtigen Werten, dass die da nahezu ausgeglichen waren. Und da entstand auch in der Betrachtung bei mir der Wunsch, dass wir etwas in unserem Spiel jetzt auch personell verändern müssen, Bürger, und zwar für Sahiti rechts, denn der baute merklich ab und hatte dann diese unglückliche Szene, und Polzin sah das auch so, und das war für mich auch richtig, dass er dann gewechselt hat.
Und zu dem Wechsel, wenn wir da die Überleitung machen, passt auch gut. Aber für mich war es auch ein bisschen verwunderlich, dass ein Fabio Valdé reinkommt und nicht ein Mbude, den wir eigentlich gelobt haben für seine Leistung. Ich weiß, Valdé mit dem Treffer im Spiel gegen Lautern, aber trotzdem irgendwie der Konkurrenzkampf ist eng auf der Seite. Aber ich war ein bisschen überrascht, dass Valdé kommt, weil ich auch irgendwie gedacht habe, der Platz ist nicht da, damit Valdé mit seiner Schnelligkeit angreifen kann. Da glaube ich, habe ich eher gedacht, mit Mbude kommt dann ein 1-gegen-1-Spieler rein, damit er auf beiden Seiten starke 1-gegen-1-Spieler hat. Aber okay. Es kam Valdé. Und ansonsten ist das Spiel dann auch da weiterhin in dieser irgendwie diese Phase jetzt von der 60. bis zur 75. ist nicht wirklich was passiert. Also gefühlt ist das Spiel einfach von Seite zu Seite hingegangen, aber ohne nennenswerte Torchancen, ohne nennenswerte Aktionen, wo man gedacht hat, jetzt kippt das Spiel irgendwie, es ist einfach die Zeit verlaufen, und dann Schlussviertelstunde irgendwie, lasse der Glauben von mir an der Schlussoffensive war nicht wirklich da. Hattest du den Glauben?
Ja, nicht so wirklich. Ich hatte immer das Gefühl, das kann ja nur über irgendeine Einzelaktion gehen. Das wäre dann in der 78. Minute auch fast passiert, wo Jean-Luc Dompé ein Traumtor verpasst und der Ball leider an die Latte geht und nicht ins Tor. Das wäre, ich will nicht sagen Tor des Jahres gewesen, aber wenn er den da reingezirkelt hätte, das wäre ein richtig schöner Treffer gewesen. Ja, das Spiel findet mal wieder nicht im Konjunktiv statt. Von daher war das auch meine einzige Chance, die ich noch so hatte für den HSV in der Schlussviertelstunde. Und da bin ich dann auch bei Nando, wo er gesagt hat, ihm fehlte irgendwie so ein bisschen, du hast gesagt, die Spannung und die Schärfe. Ich habe hier geschrieben, der HSV wirkte irgendwie so in der letzten Viertelstunde, auch in der gesamten zweiten Halbzeit, um jetzt schon mal ein bisschen so eine zweite Halbzeit-Fazit-Voranalyse zu machen, irgendwie zahnlos und irgendwie so ein bisschen, ja, nicht bissig und nicht so, als wenn sie wirklich noch an den Sieg geglaubt haben. Das hat sich für mich so angefühlt, als wenn Paderborn irgendwie den HSV so desillusioniert hat, dass da irgendwie nicht wirklich ein Aufbäumen mehr irgendwie zustande gekommen ist, dass man gedacht hat, so heute aber nicht mit uns, sondern wir ziehen das noch. Hat Paderborn dem HSV irgendwie wirklich den Zahn gezogen. Und ja, das war irgendwie so ein bisschen am Ende in der zweiten Halbzeit ein bisschen Schlafwagenfußball vom HSV. Und passt dann natürlich auch zu der Situation vom 2-0, wo Ansa durchgeht, El Fadli viel zu passiv agiert. Da hat er wahrscheinlich auch Angst gehabt, da irgendwas Falsches zu machen. Und dann kommt Ansa durch, steckt den Ball in die Mitte und da steht Grimaldi und die muss ihn nur noch reinschieben. Also von daher fiel dann das 2-0 verdientermaßen für Paderborn. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe durchaus schon einige Situationen, gerade in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit gesehen, wo der HSV, wenn er gepresst hat auf die Abwehr von Paderborn, hat man schon gesehen, dass die da hinten nicht komplett sattelfest waren. Und das hat mich am Ende so ein bisschen geärgert, weil ich gesehen habe, da wären Möglichkeiten da gewesen, die Paderborner Abwehr noch mehr vor Probleme zu stellen. Also da war der Götze und so, die waren nicht ballsicher, wenn der HSV gepresst hat und angelaufen ist. Aber der HSV hätte das in meinen Augen gerade in der zweiten Halbzeit einfach noch mehr forcieren müssen, aggressiver auf die Abwehr von Paderborn draufzugehen. Weil wie gesagt, also wirklich sattelfest wirkte das auch nicht, tatsächlich, finde ich.
Ja, da kann ich mitgehen, aber...
Es waren so Situationen, wo du denkst, so jetzt nochmal drauf, aber es, man hat es genau, nicht gemacht.
Also Paderborn war nicht unbezwingbar, auch wenn die es sehr gut gemacht haben. Ganz klar, stimme ich total zu, aber es war auch klar, dass es auch mal den HSV mit einer Niederlage erwischen wird, auch wenn wir das natürlich nie wollen. Aber wenn du seit dem 12. Spieltag, das war der 8.11.24, seitdem eine tolle Serie hingelegt, jetzt ist die Niederlage natürlich erstmal ernüchternd und im Rückblick auf die zweite Halbzeit auch nicht so ganz akzeptabel, weil da doch viel fehlte von dem, was uns in den letzten Wochen und Monaten ausgezeichnet hat. Jetzt kann man sich an dieses Spiel mit unterschiedlichen Perspektiven nähern. Bürger, bist du vielleicht mal vorab beunruhigt über die Niederlage oder kannst du das abhaken unter passiert mal eben, wir sind weiter auf Platz 1 und haben alles selber in der eigenen Hand?
Auf beunruhigt ist für mich vielleicht ein zu starkes Wort. Mhm. Was mich dennoch ein bisschen, wenn ich sagen, frustriert oder so ein bisschen so bedenklich macht, ist halt, dass es wieder mal eine Leistung war, auswärts, wo die Leistung nicht gestimmt hat. Und dieses Gespräch hatten wir auch nach Münster, nach Regensburg. Und ich frage mich, wann habe ich unter Polzin auswärts eine starke Leistung gesehen? Und das ist, wenn ich so zurückdenke, so Rückrunde jetzt mit, in Berlin war es auch nicht gut. Da waren zu viele Spiele auswärts, die nicht gut waren. Und dann befürchte ich halt, dass man jetzt sagt, es ist wieder mal passiert, dass wir auswärts nicht performt haben und dass wir diesen Teufelskreis irgendwie haben, weil es vielleicht ergebnistechnisch, es ist ja gut gegangen in Berlin, in Münster, aber von den Leistungen her stimmt das nicht. Also natürlich, wir haben es noch in der eigenen Hand, wir spielen noch die Hälfte der Spiele zu Hause, aber trotzdem irgendwas, es war ein Schritt in die falsche Richtung. Auswärts oder nicht auswärts, es war ein Schritt in die falsche Richtung. Und wir hoffen, dass wir jetzt Heimspiel, Samstag, Flutlicht, dass wir das dann auch wieder korrigieren.
Also ich bin froh, dass wir erst am Dienstag aufnehmen, weil ich war direkt nach dem Spiel und am Montag echt noch nicht mal angepisst, sondern einfach frustriert über diese Niederlage. Weil ich hole jetzt mal weit aus und bin jetzt vielleicht auch nicht komplett faktenbasiert, aber ich möchte so ein Gefühl von mir wiedergeben, was vielleicht auch einige HSV-Fans verstehen können. Für mich habe ich das Gefühl, dass seit Fulham und Werder Bremen, seit diesen beiden Ereignissen, schafft der HSV es irgendwie nicht, sich selbst in Situationen, wo man einfach mal einen wirklich entscheidenden Schritt gehen könnte. Und der entscheidende Schritt wäre gewesen, diesen Puffer mit der guten Tordifferenz nochmal um 3 Punkte zu erhöhen, gerade weil Köln verloren hat. Das schafft man nicht. Immer wenn man es schaffen könnte, sich selbst zu belohnen, dann verkackt man. Der HSV ist gut darin oder oft gut darin, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das können wir. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das will ich dem HSV auch nicht absprechen. Aber wenn man sich selbst für etwas belohnen kann, weil die Konkurrenten verkacken, dann schafft man es nicht. Und das ist irgendwie seit dieser Werder Bremen-Fulham-Geschichte irgendwie so eine Linie, die sich durch den kompletten HSV in meinen Augen durchzieht. Also man schafft, ich straft mich Lügen, ich werde vielleicht nächstes Mal noch mal ein bisschen mehr Statistiken recherchieren und das hier darlegen, aber ich habe das Gefühl, wir haben kein Spiel gehabt, wo wir wirklich uns hätten irgendwie von so einem Gegner wirklich, jetzt ob es Tabellenspitze ist oder anders, absetzen können. Das schaffen wir nicht. Und das ist irgendwie, das frustriert mich extrem. Natürlich spielt dann auch noch zu, dass diese blöde Frühlingsgeschichte da beim HSV ist, die mich total nervt. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass man durch diese Niederlage dieser selbsterfüllenden Prophezeiung dann auch noch unnötig Feuer gegeben hat. Man hat das gesehen nach dem Spiel bei Sky, was die alles für Statistiken herausgeholt haben. Mega nervig als HSV-Fan natürlich. Aber irgendwie ist da anscheinend auch ein bisschen Fünkchen Wahrheit bei. Und ich hoffe, dass wir jetzt den Kopf aus der Schlinge ziehen gegen Düsseldorf und dass wir dieser selbsterfüllende Prophezeiung nicht auch noch Feuer geben durch so blöde Niederlage in Paderborn. Was natürlich aber auch in meinen Augen Teil der Wahrheit ist, dass Paderborn auch wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und Kwasniok hat den HSV schon wirklich, ich will nicht sagen ausgecoacht, aber wirklich an den richtigen Stellen angegriffen, hat geguckt, was kann man gegen den HSV machen und hat da auch wirklich mit seiner Mannschaft ein wirklich gutes Spiel hingelegt. Und das war einfach nicht unser Tag. Ich glaube, es war einfach auch, es ist vieles zusammengekommen, was dann am Ende für diese Niederlage gesorgt hat. Ich glaube nicht tatsächlich, jetzt um mal was Positives zu sagen, dass das Alltag in der zweiten Liga ist. Jetzt muss man aus diesen Fehlern lernen, Mund abwischen und weitermachen. Weil man hat auch nicht gegen eine schlechte Mannschaft verloren, sondern Paderborn war an dem Tag extrem stark. Auch wenn der HSV nicht vieles richtig gemacht hat.
Ja, also mich ärgert eher so die Grundstimmung nach der Niederlage insgesamt. Also über die Fehler, die der HSV gemacht hat oder die fehlende Schärfe, darüber kann man da diskutieren. Und vielleicht passiert das eben auch mal. Und normalerweise lese ich ja gerne viel in Sachen Stimmung und Meinung in der Fanszene. Das habe ich mir diesmal geschenkt, weil das schon sehr ja, negativ anklang. Und das ist so, nach einer Niederlage dann gleich wieder alles rauszuholen, finde ich ein bisschen schwierig. Ich habe aber sowohl in den Fanmeinungen als auch in den Medien etwas gelesen, das betrifft die Laufleistung beider Teams, welche als Grund für die Niederlage angebracht wurde. Paderborn ist laut den Statistiken 11 Kilometer als Team mehr gelaufen als der HSV. Klingt jetzt erstmal viel und dramatisch, wenn man so aufbauscht, ist es aber nicht. Denn zum einen, die zurückgelegten Kilometer des HSV entsprachen in etwa dem, was man auch sonst von dem HSV in dieser Saison gewohnt ist. Und ich würde dem HSV jetzt keinen Mangel an Engagement vorwerfen. Und zum anderen ist Laufleistung allein einfach kein Anhaltspunkt für Sieg oder Niederlage. Und dazu habe ich mir Beispiele rausgesucht, weil ich mit dieser Mär so gerne ein bisschen aufräumen möchte. In der Saison 2020-21 war Heidenheim die laufstärkste Mannschaft der Saison, gefolgt von Regensburg, Fürth und dem HSV. Fürth auf 3, der HSV auf 4. Direkt aufgestiegen ist Fürth als Zweiter. Meister Bochum war in dieser Statistik auf Platz 16. Das Jahr später, 21-22, die drei laufstärksten Mannschaften von 1 bis 3, Pauli, Hannover, Heidenheim. Der HSV war hier auf Platz 15, aufgestiegen sind Schalke und Bremen. Die waren 13. und 17. in der Laufleistungsstatistik. 22-23, Heidenheim, Kiel und Düsseldorf. HSV auf Platz 10, aufgestiegen sind Heidenheim und Darmstadt. Und Darmstadt war auf Platz 8 in Sachen Laufleistung. Und in dieser Saison stehen wir auf Platz 9. Wir sind knapp 100 Kilometer hinter Paderborn. Und es gibt auch eine Studie vom Lehrstuhl für Trainingswissenschaften und Sportinformatik von der Fakultät für Sport und Gesundheitswissenschaften TU München. Und die haben vor Jahren schon mal so eine Studie durchgeführt und die will ich hier im Detail nicht wiedergeben. Aber die Ergebnisse, kurz zusammengefasst, war, dass sowohl Spielposition, Gegnerstärke als auch der Spielstand einfach einen Einfluss auf die Laufleistung haben. Und natürlich auch die Spielidee der Mannschaft, was sich aus der eigenen und der gegnerischen Stärke ableitet. Ich will damit nur sagen, nach einer Niederlage jetzt eine Statistik isoliert zu betrachten und damit ein Endergebnis zu erklären und zu sagen, der HSV muss mehr laufen. Nein, das passt so nicht zusammen und ich finde einfach nicht, dass man daraus ableiten sollte, der HSV hat Standfußball gespielt und Paderborn ist einfach nur viel gelaufen. Dem war nicht so. Paderborn ist eine starke Mannschaft, das hat sie gezeigt. Der HSV hatte diesmal nicht die notwendigen Antworten, hat 2-3 Fehler zu viel gemacht und dann verlierst du eben mal ein Topspiel. Shit happens, ist da wirklich mein Punkt an der Stelle.
Nochmal um einen Punkt zur Laufleistung aufzugreifen, denn die Statistik kommt mir auch irgendwie isoliert, nur als Laufleistung ist mir das zu kurz. Wenn man bedenkt, wenn wir in einer Situation, wo nachdem Paderborn das 1-0 gemacht haben, da haben wir eine Viertelstunde, wo wir 70% Ballbesitz haben. Der PPDA von Paderborn, das Pressing von denen, ist auf 64 Aktionen des HSV. Die Paderborner laufen ja hin und zurück, weil wir das Spiel die gedauert verschoben haben, ohne irgendwie, dass es zwingend geworden ist. Aber die haben halt als Gruppe sehr gut verschoben, keine Lücken zugelassen. Und wenn man das eine Viertelstunde macht, ja, dann läuft man viel mehr Kilometer. Und vielleicht ist das, natürlich ist es auch ein Problem, dass der HSV dann vielleicht nicht genug ohne Ball gelaufen ist. Aber trotzdem ist der Spielstand 1-0, dass Paderborn sich ein bisschen nach hinten zieht und das Pressing einstellt und einfach als Gruppe gut verteidigt, ist auch ein Zeichen dafür, dass die dann mehr laufen werden, defensive Meter laufen werden, als dass wir offensive Meter machen, weil die als Gruppe keinen Platz zu machen. Also man muss nur Laufleistung gucken und jetzt mache ich mich ganz unbeliebt bei ganz vielen Hörern, ist für mich irgendwie passé von den 90ern, Start Nullern, ist das vielleicht ein Wert, den man draufgelegt hat. Jetzt musst du das die Zahl mit irgendwas zusammenhängen. Und wenn ich sehe, die Pressing-Intensität von Paderborn war ganz niedrig, wir hatten den hohen Ballbesitz, ist es für mich kein Wunder, dass Paderborn mehr gelaufen hat.
Es ist das Gleiche, wie nur auf XG zu schauen. Wenn du 3 Elfmeter hast, ist dein XG hoch. erspielt hast du sie aber in Summe dann aus dem Spiel heraus erstmal nicht. Aber lassen wir das. Wir müssen diese Niederlage erstmal abhaken und natürlich hoffen, dass wir das am Wochenende korrigieren. Und zum Abschluss müssen wir natürlich auch diesmal wahrscheinlich in etwas bitteren Form den Man of the Match küren.
Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, halt den Kopfball zu Magat. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Ja, ich glaube, diesmal gibt es nicht so viel Auswahl. Bei vielen Spielern fehlte sicherlich der positive Ausreißer, so meine Vermutung. Wir hören erstmal, was Lars eingefallen ist in Sachen bester Spieler.
Moin, ihr Lieben, und danke, dass ihr kurzfristig ohne mich die Aufnahme wuppt. Bin sicher, ihr zaubert uns allen eine gute Folge hin. Und nächste Woche bin ich dann wieder mit dabei. Zum Thema Man of the Match tue ich mich extrem schwer. Das ist häufig so bei solchen Spielen. Und deswegen ziehe ich dann am Ende des Tages einfach den Torwart-Joker, mach's mir einfach, nehme Daniel Heuer-Fernandes als einen der Spieler, der am ehesten, finde ich, die Attitüde gezeigt hat und auch die Präsenz auf den Platz gebracht hat, mit Paraden gezeigt hat, dass er wach war, die es gebraucht hätte, flächendeckend durch die Mannschaft, um ein besseres Ergebnis einzufahren. Bin gespannt zu hören, wie ihr das Ganze einordnet und freue mich darauf, nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Liebe Grüße in die Runde an euch, an alle Hörenden da draußen und nur der HSV.
Lars nimmt also den Torwart-Joker. Lasse, du auch oder hast du jemanden gefunden?
Na, ich habe jemanden gefunden. Ich finde, Jean-Luc Dompé war von den Feldspielern des HSV der beste Mann. Wenn was ging, dann über ihn. Wie gesagt, wenn er das Ding da zwischen die Balken zwirbelt in der 78. Minute, dann geht vielleicht sogar noch mal was. Es ist leider nicht passiert, aber trotzdem ist er mein Man of the Match.
War mir irgendwie sicher, dass Lars nicht den Torwart-Joker spielt, sondern auch meinen Man of the Match hat. Aber da muss ich halt alleine die Lanze brechen für Denis Hatzikadunic. Ich fand ihn eigentlich im Spiel hin, hat eine stabile Leistung gebracht, ist momentan eigentlich in einer guten Verfassung, guten Form. Und wenn man sich seine Zahlen anguckt, also die unterliegenden Parameter, muss man auch gestehen, der hat eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht mit vielen Pässen, die nach vorne eingekommen ist, Passquote insgesamt von 94%, die nach vorne auch 92%, 80% seiner Zweikämpfe gewonnen. Also für mich, Man of the Match, Denis Hatzikadunic.
Oh, dann haben wir vier unterschiedliche. Ich bin nämlich bei Reis geblieben, der schon zur Halbzeit für mich der beste HSV war und zumindest in der zweiten Halbzeit bemüht war, Tempo und offensive Schärfe reinzubringen, ist am Ende sicherlich mit der Mannschaft auch gescheitert, ein bisschen untergegangen. Aber wenn etwas ging, hatte ich den Eindruck, dann war Ludovit Reis der Antreiber im Mittelfeld. Deswegen habe ich mich für Ludovit Reis entschieden als mein Man of the Match. Und auch bei unserer Hörerschaft war jetzt die Stimmung nicht so gut. Wir haben wenig Punkte erhalten im Vergleich zur Vorwoche, wundert jetzt keinen. Wir haben Davy Selke auf Platz 3 mit 12 Punkten. Wir haben den Torwart-Joker von Lars auf Platz 2, Heuer-Fernandes mit 29 Punkten. Und Lasses Jean-Luc Dompé ist mit 33 Punkten knapp der Man of the Match des 24. Spieltages geworden für unseren HSV gegen Paderborn. Ja, und dann geht es weiter mit dem nächsten Kracher. Samstagabend Flutlicht Volkspark, Fortuna Düsseldorf. An das Hinspiel erinnern wir uns gerne, Bürger, denn wir gingen als Sechster in dieses Auswärtsspiel beim damaligen Tabellenführer und hatten nach zwei Unentschieden und wenig überzeugenden Leistung kein so gutes Gefühl für dieses Spiel. Und dann war der HSV voll da.
Das Spiel gegen Düsseldorf war ja noch eins der letzten von Steffen Baumgart, wo es ja schon ein bisschen gegen ihn ging. Und ja, das war das erste Mal, wo Fortuna die Niederlage in der Saison hinnehmen musste. Das war das Traumtor von Jean-Luc Dompé. Und es war halt dieses Spiel, wo man plötzlich dachte, jetzt geht's nach vorne, jetzt geht's aufwärts mit dem HSV. Insgesamt vielleicht das Ergebnis etwas schmeichelhaft. Soweit wie ich mich erinnere, war Düsseldorf eigentlich ganz gut. Aber im Endeffekt haben wir die drei Punkte mitgenommen und endlich eine gute Leistung gesehen unter Steffen Baumgart. Deswegen waren wir vielleicht guter Mutes, dass es geht. Aber auch in dem Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, Isaac Berg-Johannessen, der ehemalige Spieler von Kopenhagen, hat da auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Also wir wissen, wo wir achten müssen Samstagabend.
Ja, und Düsseldorf hat im Winter am Kader geschraubt. Und die Abgänge sind recht namhaft, Lasse, aber auf der Zugangsseite, wir treffen auf zwei alte Bekannte, natürlich.
Ja, Auf der Abgangsseite hatten wir einmal Felix Klaus, wie gesagt, jetzt Greuther Fürth, macht da auch einen guten Job. Dann haben wir Jordi de Vries, der Innenverteidiger ist nach Heerenveen gegangen, in die Niederlande wurde ausgeliehen. Dann haben wir Sima Suso, der ist zu Hansa Rostock in die dritte Liga ausgeliehen worden. Dann haben wir Noah Mbamba, der war von Bayer Leverkusen ausgeliehen, ist dann zurückgekehrt. Und Joshua Kwashi, der ist ebenfalls ausgeliehen gewesen, der Innenverteidiger, und ist zur TSG nach Hoffenheim zurückgegangen. Ja, auf Zugangsseite haben wir zwei alte Bekannte, wie du eben schon gesagt hast. Einmal Moritz Heyer, der von uns nach Düsseldorf gewechselt ist und direkt zum Stammspieler avanciert ist, unter Daniel Thune, seinem Mentor, kann man ja fast sagen. Und dann haben wir noch einen Spieler, der damals auch beim HSV gespielt hat, der ist aus der Stuttgart-Jugend über Leipzig und Hoffenheim dann zur HSV 2 gewechselt, um anschließend nach Magdeburg zu wechseln und dann nach Bochum in die Bundesliga, hat sich da leider nicht so hundertprozentig durchgesetzt und ist jetzt an Düsseldorf ausgeliehen. Ich rede von Moritz Boni-Quarteng, der bei Düsseldorf, wie ich finde, auch eine ganz gute Saison bis jetzt her spielt. Wenn man jetzt auf die Verletztenliste guckt, haben wir vier Spieler. Dann haben wir einmal Dennis Jambrenski, der ist aber schon seit 01.01.2025 verletzt mit einer Schulterverletzung der Linksaußen. Dann haben wir Tim Rossmann, der hat einen Muskelfaserriss seit Ende Januar. Und Emanuel Ioa hat noch Trainingsrückstand. Und Marcel Sobotka im defensiven Mittelfeld auch. Also wenn wir sehen, ob Joa und Marcel Sobotka rechtzeitig spielfit werden, ich denke nicht, aber es könnte möglich sein, dass sie dann noch in den Kader rutschen.
Ja, und der Trainer ist auch ein alter Bekannter, Daniel Thune. Mittlerweile 3 Jahre bei der Fortuna, man muss ihm schon gute Arbeit attestieren. Einmal Platz 4, dann letzte Saison Platz 3 und das bittere Scheitern in der Relegation gegen Bochum. Das ist jetzt keine schlechte Bilanz. Der hat in 105 Zweitligaspielen einen Punkteschnitt von 1,74, das ist wirklich stark. Klassisches Spielsystem 4-2-3-1 oder 4-3-3. Düsseldorf ist laufstark, macht viele Kilometer im Spiel, aber lange nicht so intensiv und in dem hohen Tempo wie Paderborn, und auch das Pressing ist eher moderat. Dafür zirkuliert der Ball sehr sicher in den eigenen Reihen. Sie attackieren den Strafraum sehr direkt, was auch dazu führt, Achtung HSV-Defensive, sie haben bisher 8 Elfmeter zugesprochen bekommen, 7 davon verwandelt, das sind die Top-Werte in der laufenden Saison. Und Bürger, wir haben über ehemals Twitter, jetzt X, eine spannende Frage zu Düsseldorf erhalten von Eike Steffen. Liebe Grüße und vielen Dank. Betreffend der Expected Points-Tabelle, also der zu erwarteten erspielten Punkte nach Sieges-, Unentschieden- und Niederlagenwahrscheinlichkeit. Gemäß dieser Statistik hätte Düsseldorf gerade mal 21 Punkte holen sollen, hat aber 38 und ist damit mit plus 17 das Überperformance-Team. Wie lässt sich das erklären?
Die X-Points-Tabelle gibt es natürlich auch bei Y-Scout. Da habe ich meine Daten her. Da sieht es nicht ganz so schlimm aus für Düsseldorf. Da sind die auf Platz 13 der Tabelle gelandet.
Ist immer noch weit unten.
Dennoch haben die 6 Punkte mehr bekommen, als was sie erspielt haben. Muss bestehen, der HSV ist auf Platz 3 dieser X-Points-Tabelle und hat 4 Punkte mehr erspielt, als was wir vielleicht hätten haben müssen. Diese X-Points-Tabelle wird ja aus vielen Faktoren zusammengestellt. Es zählt hier XG, X-Goals Against und dann ganz viele andere Kriterien, die da mit reinfließen. Und wenn ich jetzt durchgeguckt habe, wo ist Düsseldorf, was kann sich erklären, warum Düsseldorf X-Points so schwach ist und dennoch so gut ist? Es ist ja mit diesem ganzen Expected hin und zurück, egal wie man es wendet und dreht. Statistisch gesehen habe ich genauso guten Schuss aufs Tor wie Robert Lewandowski oder wie Ronaldo oder Messi. Problem ist halt nur,
Respekt,
in der Situation,
Respekt,
wo...
Ja,
weiß ich. Danke. Wenn ich bedenke, dass in der Situation, wo ich vielleicht aus 10 Schüssen 5 Tore machen würde, dann würden die 9 oder 10 Buden machen. Und das ist halt ein Wert, den kannst du nicht mit reinbezwingen. In dieser Expected Goals Tabelle. Und das ist halt ein ausschlaggebender Wert, der plötzlich da mit reinbezogen wird. Und das gilt natürlich auch, wenn man bedenkt, jetzt Expected Goals Against. Düsseldorf hat 40 Tore, also laut XG Against, 40 Tore zugelassen, 34 kassiert. Carsten Meyer spielt eine gute Saison. Ich kann nichts aus den Zahlen rauslesen, wo ich sage, ja, Carsten Meyer ist da hervorragend. Aber die Zahlen sagen, Düsseldorf hätte mehrere Tore kassieren müssen. Die sind 6 Tore besser, der HSV 7. Und das ist halt die Gefahr bei diesem ganzen XG. Es kann Leistungen zeigen, aber man muss diese auch mit Vorsicht genießen und man muss auch diese mit Respekt und auch wissen, wie man diese zu lesen hat. Denn es zeigt nicht alles. Ja, ich glaube, ich hoffe, das hat jetzt den so ein bisschen die Erklärung gegeben, warum es auch so wichtig ist. Und wie du gesagt hast, Nando, Elfmeter, wir haben 8 Elfmeter bekommen, also 8 mal 0,76 XG. Das zieht dann natürlich den Wert hoch. Wenn man die jetzt rausrechnet, dann hast du natürlich ein ganz anderes
absolut
Rechenstück und auch anderes Ergebnis. Und dann bist du auch, letzten Punkt, den ich nochmal anmerken möchte, es kommt natürlich auch darauf an, wie verlaufen die verschiedenen Spiele. Denn viele Mannschaften, wenn du im Rückstand bist, hast du einen Gameplan, wenn du vorne bist, hast du einen anderen Gameplan. Das spielt natürlich auch alles mit rein und da am Endeffekt kommst du dann auf diese X-Points.
Vielleicht nochmal für mich so als ein bisschen größerer Laie zusammengefasst. Düsseldorf macht seine Chancen rein und hat auch Glück, diverse Chancen einfach verteidigen zu können, ob es der Torhüter ist oder weil der Abschluss des Gegners nicht gut genug ist, sodass man eben dann Spiele gewinnt, bei denen man jetzt rein statistisch nicht so überlegen ist, kommt eben diese in Anführungsstrichen Überperformance zusammen. Wenn wir auf das Spiel schauen, umgekehrte Vorzeichen lasse im Vergleich zum Hinspiel. Diesmal ist der HSV Tabellenführer und Düsseldorf kämpft um den Anschluss an die Aufstiegsplätze, steht auf Platz 7. Lasse, wir werden dennoch volle Kapelle offensiv von Düsseldorf hier in Hamburg nicht sehen.
Für Düsseldorf ist es eine ganz schwierige Situation.
Ja.
Wenn sie weiter vorne mitspielen wollen, müssen sie gewinnen. Und ich habe mir jetzt diverse Abendblattartikel und Podcasts und YouTube-Videos angeguckt und die Meinungen gehen sehr weit auseinander, was wir denn wohl von Düsseldorf erwarten können. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, denkt man, oh, wir müssen gewinnen, wir müssen offensiv spielen, wir müssen Tore schießen, aufgrund der Situation. Aber Daniel Thune ist ja nicht blöd, der weiß, dass der HSV zu Hause eine Macht ist. Der wird sich auch der Heimstärke als ehemaliger HSV-Trainer des HSV, auch wenn er nur während Corona hier Trainer war, bewusst sein. Der hat ja keine Tomaten auf den Ohren oder auf den Augen. Daher rechne ich eher mit einer kontrollierten Offensive von Düsseldorf, wie du es gesagt hast. Die werden nicht alles nach vorne werfen, das wäre absolut irre in meinen Augen. Und ich glaube, worauf wir aufpassen müssen, ist vor Distanzschüssen, weil Spieler wie der Johannesson und Moritz Heyer sind Spieler, die auch gerne mal aus der Distanz abzielen und da auch eine gute Technik haben. Also ich glaube, Daniel Thune wird viel versuchen, aus der zweiten Reihe zu schießen. Das wäre meine Idee gegen den HSV.
Da habe ich direkt eine Frage an Bürger. Jetzt werden wir ja den hier in Hamburg viel kritisierten Moritz Heyer sehen als Außenverteidiger. Er ist zu langsam, er kann das alles nicht. Moritz Heyer könnte so ein Schlüsselduell werden für den HSV auf dem Flügel, oder? Egal, ob du da jetzt, er spielt ja meistens auf der linken Verteidigerposition, wenn ich das noch richtig erinnere. Mebude, Balde, Sahiti, das dürfte interessant werden, wen Polzin dann gegen den angeblichen Schwachpunkt im Tempo und 1 gegen 1 Moritz Heyer bringt. Traust du Moritz Heyer zu, dass er komplett über sich hinaus wächst? Weil wir dürfen auch nicht vergessen, als er bei uns rechter Verteidiger spielen musste, gezwungenermaßen, haben wir die beste Abwehr der Liga gestellt.
Dass er nicht der Schnellste ist, ist eine Sache. Das wissen wir. Aber was er dann ja auch an der Stelle mitbringt, ist halt, dass er auch gelernter Sechser ist, dass er halt auch andere Variablen mitbringt. Zum Beispiel dieses mit ein bisschen nach innen ziehen oder vielleicht relativ ballsicher agieren kann. Also es gibt Möglichkeiten, um hinter Moritz Heyer zu kommen, aber ich fand ihn eigentlich auch bei uns im 1 gegen 1 defensiv relativ gut. Wenn wir dann teamtaktisch gucken, was Düsseldorf so ausmacht. Ich habe jetzt ein bisschen wegen der ganzen X-Points-Tabelle das ganze Gespräch ein bisschen tiefer in die Statistiken geguckt. Wenn ich bedenke, Schüsse gegen sich, da ist Düsseldorf auf Platz 3 hinter Regensburg und Braunschweig. Also wir werden unsere Chancen bekommen. Wenn wir aber dann bedenken, Challenge Intensity, also Duelle, Tackles und Ballgewinne pro Minute auf gegnerischen Ballbesitz, da ist Düsseldorf auf Platz 2. Die haben den höchsten PPDA-Wert, also das wenigste Pressing der ganzen Liga. Heißt für mich, kontrollierte Defensive und dann, wenn die Möglichkeit da ist, die lauern auf ganz gewisse Pressing-Triggers und dann gehen sie auch direkt drauf und wollen vielleicht nicht den Ball so viel haben. Den brauchen sie nicht. Sie überlassen gerne den HSV den Ball. Und dann wissen sie, dass wenn man Johannessen isolieren kann, Chinji Abelkan schicken kann, Quarteng vielleicht schicken kann oder auch Kognacki, da ist auch Speed vorne drin. Also das Umschaltspiel wird kommen und Düsseldorf wird auch Perioden haben, wo die auch den Ball haben, wo wir dann uns clever anstellen müssen und auch agieren müssen.
Ja, und beim HSV geht es natürlich um die Korrektur der Niederlage und für mich bleibt die Position auf dem rechten Flügel weiter vakant. Aus meiner Sicht hat sich ansonsten die Startelf gefunden und ich bleibe dabei. Alles umzuwerfen nach einer Niederlage ergibt keinen Sinn. Das wäre unglaubwürdig aus Sicht von Merlin Polzin und dem Trainerteam. Wir müssen erstmal unsere Stärken wieder besser auf den Platz bringen und dann glaube ich schon, dass wir stärker sind als Düsseldorf und für mich bleibt eine Vakanz in der Startaufstellung. Es ist aktuell der rechte offensive Flügel.
Ja, ich habe jetzt auch in vielen Diskussionen gehört, dass man auch drüber nachdenken muss, Mikkel Bronsis wieder runterzunehmen, weil er so defensiv schlecht war gegen Paderborn und er in der Offensive seine Stärke hat. Aber ich finde, im Heimspiel ist das jetzt nicht so der ausschlaggebende Punkt. Wir werden im Heimspiel sowieso offensiv agieren gegen Düsseldorf, das ist klar. Von daher bin ich da eher dabei, wie du sagst, Mikkel Bronsis als Rechtsverteidiger erstmal zu belassen. Und dann vorne rechts würde ich momentan, weil ich Moritz Heyer in der Abwehr, die Düsseldorf hat, er ist ein guter Spieler, aber ich sehe ihn da schon auf Außen, schon mit einem Tempodefizit. Und von daher wäre ich da auf dem Außen eher bei Mebude. Also nicht bei Sahiti, der hat mir in den letzten Spielen jetzt nicht so gut gefallen. Wie gesagt, gegen Paderborn war für mich, ich will nicht sagen Komplettausfall, aber da war wirklich schlecht. Davor war auch nicht gut. Balde ist für mich immer besser, wenn er von der Bank kommt. Von daher würde ich da Mebude sehen. Und da würde ich zum Beispiel auch immer sagen, ich würde da rotieren mit Dompe und Mebude, dass die ab und zu mal die Seiten tauschen, weil so die beiden Außenverteidiger, besonders Moritz Heyer, sich nicht an einen Spieler gewöhnen kann, sondern immer mal sich anders beschäftigt wird. Und da sehe ich schon die größte Schwachstelle, was das Tempodefizit bei Düsseldorf angeht. Auch wenn Moritz Heyer natürlich, wie gesagt, immer für einen nach innen ziehen auf die 6 gut ist, auch mal für einen Fernschuss. Also er kann genauso uns gefährlich werden, wie dass er eine Schwachstelle für Düsseldorf sein kann. Schon spannend.
Ja, ich verstehe das total, was du sagst. Ich persönlich, Bürger, habe aktuell keine Sorge. Dafür ist mein Vertrauen in die eigene Stärke immer noch groß und in die Fähigkeiten unseres Trainerteams auf Schwächen hinzuweisen, jetzt in der Trainingswoche und diese auch kurzfristig beheben zu können. Und ganz ehrlich, nur weil wir in der Breite den wohl besten Kader in der zweiten Liga haben, in der Zweitliga-Geschichte des HSV, bedeutet es ja nicht, dass wir unbesiegbar sind. Jetzt haben wir ein Spiel verloren, aber grundsätzlich ist das doch aktuell eher die Ausnahme. Jetzt kommt es ja doch eher auf die Antwort, auf den Charakter der Mannschaft an und auch auf eine gewisse, vielleicht auch Härte von Polzin, wenn ein Spieler nicht performt, einfach zu sagen, ich habe ein, zwei Alternativen, ich nutze das jetzt. Wenn wir Perspektive schauen, ein Robert Latzel kommt bald wieder, hoffentlich auch bald ein Emanuel Ferrei. Das gibt sicherlich auch nochmal einen Schub, wenn auch nicht direkt gegen Düsseldorf. Aber für den Endspurt auf jeden Fall. Und das macht ja auch was mit der Mentalität der Mannschaft. Und ich zitiere gerne einmal nochmal Davy Selke nach der Niederlage in Paderborn. Natürlich bleibt es eng, aber gegen Düsseldorf zeigen wir dann wieder ein anderes Gesicht. Bürger, ich glaube das schon.
Ich auch. Ich erwarte das auch. Und wie Lasse eben gesagt hat, ich glaube, Lasse hat das sehr gut auch kundgegeben mit den Namen, dass du hast einen Balde von der Bank, du hast einen Glatzel, der vielleicht bald wieder zurück ist. Also du hast auch Möglichkeiten. Und wenn ich bedenke, was Düsseldorf reinwerfen kann, ich sehe da auch, es geht vielleicht nicht nur um Startelf, welche elf Spieler von Beginn einfach spielen. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass man sagt, gut, im Bude, mach du mal Haier ein bisschen schwindelig. Und dann in der 60. Minute kommt Balde rein, ein ganz anderer Typ mit vielleicht ein bisschen mehr Tempo, dann wird es auch schwierig. Und dann haben wir halt andere Facetten wieder. Also für mich auch anderes Gesicht. Ich erwarte da auch, dass wir den Taktstab in die Hand nehmen und dann auch 3 Punkte in Hamburg lassen.
Ausverkauftes Haus wird es wohl auf jeden Fall. 20:30 ist immer mega am Samstagabend. Und ich sehe beim 25. Spieltag einige Bananenschalen für die Top-Teams. Magdeburg in Fürth, Köln in Ulm, Paderborn in Regensburg und Hannover gegen Braunschweig. Also klingt erstmal alles soweit klar, aber wir kennen die Liga. Lasse, du suchst die Partien aus. Wohin blicken wir am kommenden Wochenende?
Also Nando, ich schicke dich nicht zu den Lilien.
Verdammt.
Ich dachte, du kriegst jetzt mal ein Highlight, ein richtig geiles Spiel, wo ich gespannt bin, was passiert, weil ich die beiden Mannschaften momentan relativ formstark finde. Oder sie sind formstark. Kaiserslautern gegen Elversberg.
Eieieiei.
Das ist doch am Betzenberg, Freitagabend, das ist doch ein gutes Spiel, was man sich nochmal geben kann, oder? Also,
das ist mega, vor allen Dingen, weil Elversberg hatten wir eigentlich schon abgeschrieben.
Exakt, genau.
Und jetzt plötzlich sind sie wieder da. Das ist wirklich, Freitagabend weiß ich Bescheid. Das finde ich gut.
Da ja Bürger nächstes Mal wahrscheinlich nicht dabei ist, sondern Lars, gebe ich Lars dann, weil ich gerne sehen möchte, was er dazu sagt, gebe ich das Katastrophentourismus-Spiel. Das ist Hertha gegen Schalke.
Oh, das ist gemein.
Weil ist ein krasses Spiel, weil für beide Mannschaften, Vorsicht, Vorsicht, für Hertha, wenn die so weitermachen, wie sie jetzt gerade spielen, dann könnten die nach unten in den Abstiegsstuhl aber so ganz richtig reinrutschen. Also Hertha ist wirklich, es könnte ein Himmelfahrtskommando werden. Also wirklich, finde ich auf jeden Fall. Deshalb kriegt Lars das Spiel.
Aber das ist gemein, ne? Dass du Lars nicht Hannover gegen Braunschweig gibst, seine Hannoveraner, sondern schickst ihn wirklich auf Katastrophen.
Nee, jetzt nehme ich das vorweg. Das Spiel habe ich mir genommen, weil ich gerne das Niedersachsen-Derby gucken will. So frech und frei
bin
ich jetzt einfach mal. Der Mann des Volkes muss natürlich auch das Derby, das Niedersachsen-Derby gucken. Flächenland Niedersachsen, da habe ich großes Interesse dran. Ja, und falls Bürger denn nächstes Mal doch dabei ist, wenn irgendjemand von uns nicht kann, kriegt er von mir Ulm gegen Köln. Weil ich gespannt bin, wie Köln sich in Ulm schlägt. Wir haben da ja nur unsere Probleme gehabt, wie wir wissen. Und Köln ist momentan halt auch wirklich nicht gut drauf, auch rein spielerisch nicht. Sie schaffen es auch irgendwie nicht mehr, das Tor zu treffen, was sie dann irgendwie phasenweise ausgezeichnet hat, ihre Effizienz. Die ist jetzt auch weg, von daher bin ich gespannt, wie Köln sich gegen Ulmer schlagen wird, die sich wahrscheinlich einfach nur hinten ranstellen.
Und was keiner sehen kann, ist, Bürger sagt schon, nee, ich bin nicht dabei, das gucke ich mir nicht an. Nein, hat er nicht gemacht. Kleiner Spaß. Wir wollen mit guter Laune die Podcast-Folge beenden, denn wir müssen diese Niederlage abschütteln, unsere Lehren aus diesem Spiel ziehen. Ein Sieg gegen Düsseldorf würde alles wieder ins Lot bringen und darauf hoffen wir natürlich und freuen uns deswegen auch auf die kommende Folge nach dem Spiel. Dann wieder Montagabend. Bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV. Auch.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.